Bö, kennst du den Larry Ellison?
Absolut.
Erzähl mal, wer ist er in dem Fall?
Er ist im Tech-Bereich ein relativ älterer Herr, 81. Und er ist in den letzten Tagen zum reichsten Mann von der Welt gehört worden.
Zum neuen Elon Musk?
Richtig. Ich habe auch gestaunt, wo die Meldung von Bloomberg, glaube ich, gekommen ist, von dem US-Finanzdienst, dass der Larry Ellison eben jetzt der reichste Mensch ist, mit irgendwie knapp 400 Millionen...
Milliarden.
Milliarden Dollar. Weil er ist zwar immer ein bisschen berühmt, also wenn man im Tech-Bereich ist, hat man den kennt, aber ist es nie so der Hype um den gewesen, also mehr um den Musk. Und dass einer den Musk schlägt, hat mich sehr erstaunt.
Und weißt du, wie es gekommen ist? Ich meine, Oracle ist jetzt nicht die Firma, wo man irgendwie verbindet mit... Die sind voll en vogue und mega in aller Munde.
Nein.
Jetzt die Unternehmen zum Beispiel von Herrn Musk.
Genau. Schweizer kennen vielleicht Oracle noch von aus Alingi-Zeiten, wo Oracle eine Konkurrenz ist. Also, ich habe auch so ein Segelboot, also ein Katamaran. Nein, es geht natürlich um AI, weil wir reden in unserem Podcast über AI und auch wegen AI ist der Larry Ellison so reich geworden.
Genau, sie haben irgendeinen Cloud-Deal abgeschlossen mit OpenAI, glaubs, Infrastrukturaufbau, glaub auch, es geht um das Stargate-Projekt, wenn ich da recht mitbekomme.
Genau, und innerhalb von einem Tag ist die Aktie so aufgeschossen, dass der Larry den Ellen überholt hat.
Ist es immer noch so?
Nein. Es geht mega schnell.
Also das Kopf-an-Kopf-Rennen
an der Börse mittlerweile.
Top 0,00001%.
Letzte hat ja der Musk irgendwie wieder eine Milliarde in Tesla gesteckt. Dort ist wieder raufgegangen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder reicher. Aber es ist interessant, dass es das Rennen überhaupt gibt.
Genau, und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon hat der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Und heute reden wir unter anderem über Nutzungsstatistiken von ChatGPT.
Genau. Und wir werfen einen Blick auf die neuen iPhones, die ja am Erscheinungstag von unserem Podcast offiziell erhältlich sind.
Und reden nochmal über Bananen.
Genau.
Über kleine Bananen mit einem Google Ingenieur über kleine Bananen gekriegt. Du hast mir vor kurzem eine Slack-Nachricht geschickt mit einem PDF 63 Seiten stark. Das ist eine Studie von OpenAI, die es zusammen gemacht haben mit Harvard und der Duke University. Recht spannendes Paper, muss man sagen.
Ja, und zwar das erste Mal, glaube ich, ist untersucht worden, für was wir oder
alle
Nutzer weltweit ChatGPT wirklich brauchen, also den Chatbot. Es sind ja etwa 700 monatlich aktive User.
700 Millionen,
ja. Auf der Welt, genau, wo das Teil brauchen. Und in dieser Studie, eben in dieser riesen Studie, ist jetzt da mal ausgewertet worden, was wir so machen mit dem Bot. Es gibt immer so ein bisschen Mysterien drumherum und es war recht überraschend für mich.
Mhm. Ein kleiner Disclaimer, es gibt sicher die ein oder andere Zahlenbombardement, wo wir versuchen, es auf einem Minimum zu halten. Vielleicht aber einfach am Anfang mal schnell so ein bisschen die Dimension von dieser Studie oder auch die Dimension von der Nutzung von ChatGPT. Eben, du hast gesagt, 700 Millionen Nutzer pro Monat. Das ist ungefähr knapp 10% von der weltweiten erwachsenen Bevölkerung. Es sind 18 Milliarden Nachrichten pro Woche und 29'000 Nachrichten pro Sekunde, die über ChatGPT gehen. Ja, du hast das Paper auch ein bisschen genauer angeschaut. Was war für dich eine spannende Erkenntnis, die OpenAI da drin, oder quasi, wo man in den Daten herauslesen kann?
Ja, ich sage mal drei Schlagwörter. Jünger, weiblicher, ärmer.
Okay.
Sind Nutzer.
Erklär.
Also zum Beispiel gehen wir gerade mal auf die Frauen. Ich weiss nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer unser Podcast hat, aber meistens sind es ja Männer, die sich mit Tech-Themen beschäftigen. Und so ist es auch zu Anfangszeiten von ChatGPT gewesen, sind es vor allem Männer, mittelalterliche Männer gewesen, die ChatGPT genutzt haben. Aber jetzt hat das Blatt gekehrt. Auch viele Frauen sind auf die Plattform gekommen. Und es hat sogar einen leichten Frauenüberhang. Also mehr Frauen als Männer nutzen ChatGPT. Und das ist, hat mich sehr überrascht.
Ja, mich auch. Das ist eigentlich auch ein rechter Flip. Vor allem, wenn man, eben, es ist nicht so ein langer Zeitraum. Ich glaube, sie haben untersucht von ungefähr 2022 bis Juni 2025. Also ungefähr knapp 3 Jahre. Das ist eigentlich schon krass, dass es so einen Flip gibt in doch einer relativ kurzen Zeit, kann man sagen.
Ja, es ist von 80% männlichen Nutzer auf eben ein bisschen mehr als 50% weibliche Nutzer gegangen. Und das zeigt einfach, super, dass Frauen auch dabei sind. Und wie stark ChatGPT schon angekommen ist in der Bevölkerung.
Dann hast du gesagt, das zweite Stichwort, jünger.
Genau. Junge treiben die Nutzung von ChatGPT. Fast die Hälfte von allen Nachrichten kommen von unter 26-jährigen Leuten. Also, weiß nicht, überrascht dich das, dass Jüngere sich dem Thema...
Nein, nicht so wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also, neue Technologien sind immer natürlich in der jüngeren Generation schneller zugänglich und schwappen dann erst nach dies nach über, wenn überhaupt in die älteren Generationen.
Also ich nehme an, 90% von diesen jungen Nutzer tun ihre Schul- oder Hausaufgaben mit ChatGPT lösen. Aber wir sehen auch, für was es dann auch noch genutzt wird. Und es zeigt halt, dass ChatGPT wirklich ein bisschen Google kann gefährlich werden. Also das, was man immer sagt. Merke ich auch bei mir, obwohl ich jetzt nicht unter 26 bin, aber ich, vor allem in der letzten Woche hat es irgendwie zugenommen. Und ich viel, viel, viel mehr ChatGPT als Google. Und die Jungen machen es auch. Und, ich glaube, da muss sich Google warm anziehen. Längerfristig.
Und dann das dritte Sprichwort war ärmer.
Genau. Es hat auf der ganzen Welt einen ChatGPT-Boom, aber vor allem in Low- und Middle-Income-Ländern. Weißt du, was das sind?
Nein.
Also halt eben Länder, wo ein bisschen weniger verdient wird als bei uns. Ich habe natürlich ChatGPT gefragt, hey, welche Länder sind denn das? Er hat dann nicht so recht auswählen, aber es sind vor allem hat er gesagt, Länder, wo man zwischen 10.000 und 40.000 US-Dollar pro Kopf verdient, also Osteuropa, Lateinamerika, Asien, Saudi-Arabien, Teile von Afrika. Und dort ist die Nutzung noch viel stärker als in entwickelten, also hochentwickelten Ländern wie Schweiz oder Norwegen. Und Grund nennt ChatGPT selber, ist, dass für uns die AI mehr ein nice to have Feature ist. Aber für die Länder, die können wirklich etwas damit machen, weil es nicht so gute Infrastruktur hat, vielleicht nicht so viel Anwälte oder so, wo können Rechtsauskunft geben, zum Beispiel, oder Ärzte, oder was auch immer. Und wahrscheinlich auch, weil, es nicht so, der Datenschutz dort nicht so wahnsinnig verankert ist, also man macht viel mehr mit diesen Sachen. Also, und das zeigt auch, dass KI für Chancengleichheit, glaube ich, sorgt. Also, eben, du kannst zu weiten Teil gratis nutzen. Und in diesen Ländern ist meistens dann auch das kostenpflichtige Abo ein bisschen günstiger und das wird wahnsinnig genutzt dort. Und ich kann mir vorstellen, oder das heisst auch in dieser Studie, dass die durch das viel mehr vorwärts kommen als wir zum Beispiel, die schon auf einem höheren Niveau sind.
Jetzt etwas, was mich extrem überrascht hat. Man sagt ja, oder hat oft gesagt, so die letzten paar Monate, oder hat da können lesen, weit verbreitete Annahmen, hey, KI ist ein Produktivitätswerkzeug, es wird vor allem im Berufsalltag genutzt und so. Die Studie zeigt aber eigentlich ganz ein anderes Bild auf.
Genau. Und zwar der Grossteil von der Nutzung passiert privat. Also sagt jedenfalls die Studie. Und nur ein kleiner Teil ist geschäftlich.
Und auf was? Also, du hast gesagt, eben, es gibt gewisse Themenbereich, wo man kann sagen kann, für da wird es wirklich genutzt. Kannst du jetzt ein paar Beispiele machen? Was machen denn die Leute privat mit ChatGPT?
ChatGPT nennt das Stichwort Practical Guidance, also ein bisschen Rat, wenn du irgendetwas nicht weißt. Writing.
Also schreiben, ja.
Schreiben, genau. Und zwar nicht wirklich schreiben, sondern eher editieren, also intranieren.
Co-Writing.
Co-Writing, ja. Oder kannst du mir das besser formulieren, ja. Oder wie auch immer.
Also nicht einen Text von Grund auf erstellen, ja. Sondern einen Text, den du geschrieben hast, verbessern.
Genau, okay. Und Seeking Information. Das sind
also googlen eigentlich.
Genau, ja. Das sind 78% von allen Konversationen. Und Writing ist die wichtigste Anwendung da. Und zum Beispiel Sachen wie, man sagt immer, hey, die Chatbots sind nicht gut zum Programmieren. Das ist jetzt zum Beispiel bei ChatGPT überhaupt nicht der Fall. Das sind nur 4% von den Leuten oder von der Nutzung. Da geht es ums Programmieren. Und die meisten eben nehmen es irgendwie so ein bisschen als Google-Ersatz, kann man sagen.
Es ist spannend, dass du da mit dem Programmierer sagst, weil eigentlich fast gleichzeitig mit dem Paper von OpenAI und den Universitäten hat auch Anthropic eine Nutzungsstatistik rausgekommen.
Ist es ein Zufall?
Wer weiß?
Ich glaube nicht.
Anthropic sind die, die Claude machen, eigentlich der direkte Konkurrent von OpenAI. Und dort zum Beispiel ist es hat sehr andere Werte. Also klar, es hat bei weitem nicht so viele Nutzerinnen und Nutzer. Aber krass ist vor allem eben, viele Leute nutzen Claude wirklich zum Programmieren. Also halt in einem Arbeitsumfeld. Da habe ich noch eine überraschende Erkenntnis gefunden, wo man da direkt kann miteinander vergleichen kann.
Genau, ich auch, aber auch nicht. Ich habe natürlich ChatGPT gefragt, hey, vergleich die beiden Paper miteinander. Und rausgekommen ist dabei, beziehungsweise muss vorschicken. Ich glaube wirklich, eben wenn du mit Leuten redest, ChatGPT ist für die Leute die AI. Das heisst also wirklich, Kreti und Pleti nutzt die. Und Claude ist eher ein bisschen im professionellen Bereich bekannt. Also, oder wird genutzt. Eben halt von Programmierern oder Leuten, die sich dann wirklich gut mit der Materie auskennen. Und dann geht es halt dort ins Produktive. Und die halt, ein Volk, blöd gesagt, wo ChatGPT nutzt, das macht halt dann alles damit und wenig programmieren.
Jetzt hat es die letzte Woche ja mehrere Berichte gegeben, eben, dass die Leute ChatGPT oder einige Leute ChatGPT auch für Rat in einem therapeutischen Kontext nutzen. Wir haben auch in der letzten Episode über zwei so viel geredet. Hat es dort dazu auch Angaben in dem Paper drin?
Und das ist wirklich verschwindend klein, wenn man Prozentsätze anschaut. Ich glaube, es sind 1,9%, wo ein bisschen so Advice-Seeking, oder wie man es nennt, machen. Und die meisten sind auch zufrieden mit dem. Also wir haben dort ja ganz schwere Themen behandelt, aber es muss ja nicht immer da sein. Aber es ist überhaupt eine Mehrheit. Also es ist nicht so, dass dass ChatGPT jetzt den Therapeut ablöst oder wie auch immer, sondern das ist eine kleine Zielgruppe, die das wirklich als das nutzt.
Ja, vielleicht die Prozentzahlen schon. Wenn man es auch umrechnen, irgendwie absolute Zahlen, 1,9% von 700 Millionen, bist du doch irgendwie gut doppelte Schweiz, oder?
Ja, klar. Aber das verteilt sich auch auf das. Ja. Also, es ist noch es sind natürlich dann die krassen Fälle, die aufgespült werden, natürlich in den Medien, und dann fallen die mehr auf, als wenn dir einfach ChatGPT halt irgendwie eine Gebrauchsanleitung von deiner Waschmaschine vorliest, interessiert es niemand, aber halt wenn irgendwie eben dann etwas passiert, dann schon. Das ist wirklich ein bisschen missrepräsentiert in den Medien, findet das statt. Aber logisch, wir stürzen uns natürlich auch auf die Geschichten drauf, weil sie halt einfach die besseren sind als die langweiligen, logischerweise.
Ich finde, was für mich eine wichtige Erkenntnis ist, daraus finde ich spannend, dass es dass es vor allem im privaten Kontext so stark gebraucht wird. Das erklärt für mich auch den Aufschrei besser, den es gegeben hat vom Wechsel von der 4er-Modell zu der 5er-Modell, wo die Leute ja gesagt haben, hey, das 5er ist so distanziert und so weit weg und nicht mehr nahbar und also sie haben es ja fast mit menschlichen Zeugen verglichen vorher. Das erklärt das für mich ein bisschen, muss ich auch gesagt sagen. Weil offensichtlich nutzen es eben sehr viele Leute in einem privaten Umfeld und es ist so ein bisschen zu ja, zu ihm, zu einem Spiegel geworden für sie auch, wo sie alltägliche Sachen spiegelt, Beziehungsrat sucht, vielleicht irgendwie ein Produkt findet, macht da oder wie ist da gut oder nicht. Wie siehst du da?
Ja, eben, und ChatGPT sagt, oder OpenAI sagt, bei diesen Ratgeber-Themen gibt es eine hohe Zufriedenheit. Bei Self-Expression nennen sie sich das. Im Alltag, persönliche Gedanken teilen, werden meist positiv bewertet.
Hm. Ich frage mich dort, wie lange es noch geht, bis der Teil dann auch kommerzialisieren wollen. Also gerade im Produktebereich, also halt da, wo Google logischerweise gemacht hat mit Werbung, ich glaube, da wird der nächste Schritt sein.
Also meinst du, dass Werbung eingeblendet wird?
Dass
ich für meine Therapiestunden zahle, oder was?
Nein, selbst hoffentlich wird nie der Fall sein, aber dass halt, wenn du irgendwie nach einem Produkt suchst und nach Produkten vergleichst, dass dort dann auch eine gesteuerte Antwort oder eine mehr gesteuerte Antwort wird können geben.
Ja, also ich muss sagen, solange es mir hilft, ein gutes Produkt zu finden oder so, wieso nicht? Und was ich wirklich mit am besten finde bei ChatGPT, ist als Bedienungsanleitung. Also er ist nie so genau wie dort. Du kannst irgendetwas fragen, wie stelle ich beim iPhone das und das ein? Eben wie tue ich bei meiner Waschmaschine Türen auf? Oder ich weiß auch nicht.
So Sachen musst du fragen.
Ich bin in einem Airbnb gewesen. Oder wie tue ich einen BMW-Motor flicken? Du kannst ein Bild machen, kannst draufheben mit dem Handy. Und er sagt das Schritt für Schritt und meistens stimmt es wirklich und du kommst auch schnell zum Ziel, weil halt all die Bedienungsanleitungen auf denen trainiert worden ist. Super. Also eben, und wenn es dir hilft, zu einem Produkt zu kommen, why not? Ich habe gerade letztens da, ich wohne in Zürich, das Tagblatt durchblättert und was dort für Werbung drin hat, denkst du so, hey nein, das geht doch nicht, das interessiert mich doch voll nicht. Wieso gibt es denn nicht etwas Personalisiertes? Und im Online gibt es und im AI vielleicht noch viel besser. Jetzt haben wir natürlich von euch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, deckt sich die Studie mit euren Erfahrungen? Für was braucht ihr die Chatbots wirklich? Oder was meint ihr, für was braucht es andere? Schreibt uns auf promptzero@blick.ch. promptzero@blick.ch. Am Tag, wo der Podcast rauskommt, ist 19. September 2025. Es ist eigentlich Weihnachten für Apple-Fans, weil die neuen iPhones sind ab heute erhältlich. Und unser Weltenbummler Tobias ist natürlich beim Launch in USA dabei gewesen, in Cupertino. Und wir reden über, was er dort erlebt hat. Wir reden über die neuen iPhones und wir reden natürlich auch darüber, ob jetzt doch mal eine KI-Funktion noch eingebaut worden ist oder auch nicht. Tobias, wie ist dein Trip auf Amerika gewesen?
Kurz, ja, zusammenfassend lässt sich ja. Wie du gesagt hast, vier neue Geräte, wenig KI, da ist so ein bisschen der Konsens von dem ganzen Anlass gewesen bei Apple. Der Anlass im September ist allerdings besonders wichtig für Apple, weil dort werden die neuen iPhones vorgestellt, dort schafft man aufs Weihnachtsgeschäft hin natürlich. Es gibt viele Leute, die sich überlegen, um so ein neues Gerät zu kaufen. Entsprechend mit grossem Brimborium wird dann allerdings das ganze Panel eröffnet.
Im dem UFO Gebäude in Cupertino?
In dem UFO-Gebäude in Cupertino, genau. Das ist auf dem Hauptsitz, also auf dem grossen Gelände von Apple selber. Es ist nicht im UFO-Gebäude drin, sondern nebendran hat es so ein kleines Steve Jobs Theater, also der ehemalige Apple-CEO.
Also es ist nicht im in der Mitte von dem...
Nein, das ist so, kannst du dir vorstellen, wie wenn es Gebäude, das UFO, die Erde wäre, ist das Theater wie der Trabant, also ein kleiner Mond neben draussen.
Kritisch können wir fragen, du gehst dort rüber und schaust genau den gleichen Film an, wie auch ich im Internet schauen kann.
Das ist absolut richtig und dann erst noch mit besserem Wi-Fi, weil das ist nämlich einmal mehr wirklich absolut unterirdisch gewesen.
Ja, wir haben den Event Live-Ticker, du in Cupertino, ich da in der Schweiz und ich habe glaube besseres Internet gehabt.
Absolut, ja, würde ich sofort unterstreichen. Klar, wegen dem muss man auch nicht angehen, sondern es ist da, wo nachher drumherum ist. Also einerseits kann man natürlich nach dem Event sich die Geräte gerade mal direkt anschauen. Die werden dort zum ersten Mal dann auch gezeigt, weil der ganze Event ist so wie alle Events seit der Pandemie bei Apple einfach ein Filmchen. Das heisst, es ist überall gleich. Ob du jetzt dort bist oder in Singapur schaust oder in Zürich, es ist, sehen alle genau das Gleiche. Und dann gibt es am liebsten noch so ein bisschen, Meetings und Briefings. Und das ist damals eigentlich wirklich spannend gewesen. Wirklich spannend. Normalerweise ist es so, an diesen Briefings erzählen sie dort nochmal eins zu eins genau das Gleiche, wie es an der Keynote schon erzählt haben. Und wenn du Glück hast, dann hast du Leute, die wirklich Ahnung hast. Und dann kannst du dann alle Fragen stellen. Und wenn es gute Ingenieure dabei hat, die beantworten dann auch diese Fragen. Und damals ist es aber so gewesen, sie haben eigentlich wie so einen kleinen Testparcours aufgebaut gehabt. Und sind wirklich transparent gewesen. Also, man kann kurz schnell sagen, es ist vorgestellt worden, eben iPhone Air, die das Event nicht mitverfolgt haben. Das ist ein ganz dünnes Gerät. Dort natürlich sofort bei allen irgendwie Erinnerungen an Bandgate werden wach, wo sich iPhone 6 verborgen haben, wo nur ein bisschen dicker gewesen sind. Und dann hat es iPhone 17 gegeben und iPhone 17 Pro in zwei Versionen. Und dort bei diesem Rundgang haben sie wirklich, es hat auseinandergebaute Geräte gehabt. Man konnte also reinschauen, wie die Architektur innen dran drin ist. Und sie haben vor allem auch an einer Station haben sie so einen Band-Test gemacht. Also mit dem iPhone Air ist eingespannt gewesen, in so einen Roboter drin. Und dann hat das Gewicht drauf gedruckt. Und es hat sich wirklich fair bogen. Also es ist fast so wie ein kleines Lächeln gewesen, das Telefon. Eigentlich ich glaube, LG hat mal so ein Telefon gemacht, wo so krumm war.
Aber es ist nicht kaputt gegangen?
Es ist nicht kaputt gegangen. 60 Kilo Last.
Okay.
Und es ist nachher wieder zurückgesprungen in die Ursprungsposition und man hat es weiterbrauchen.
Verrückt. Wir werden noch im Detail über die einzelnen Telefone reden. Das Gute ist auch noch, eben, du bist nicht nur auf Amerika gegangen, du hast auch Testgerät relativ schnell bekommen. Du hast dich können vor ein paar Tagen deine Testberichte veröffentlichen. Ich muss sagen, es sagen ja viele Leute, hey, Apple hat sie nicht überschritten oder ich weiss auch nicht was. Und es gibt immer so grosse Neuerungen. Und ja, klar, die iPhones sehen es auch nicht wahnsinnig revolutionär aus als vorher, außer das Air vielleicht. Aber ganz ehrlich gesagt, mir hat es gefallen eigentlich. Reden wir vielleicht schnell über das, was wirklich am speziellsten ausgesehen hat. Das Air, das ganz dünne. Mm. Also, das ist ein bisschen ein Witz. Sie sagen ja, es ist irgendwie 5 und sowieso Millimeter dick.
5,6, ja.
Ja, allerdings müssen wir dort nur den Body und den Kamerabump, wo die ganze Technik drin ist, ist noch ein bisschen dicker.
Genau. Apple sagt ja dem Plateau.
Plateau, ja.
Plateau.
Was mich dort natürlich Wunder nimmt, für wer ist das? Also das Problem ist ja dort nicht nur das Beugengefahr, sondern auch der kleine Akku. Apple hat es gerade mit einem Akkupack zusammen vorgestellt. Mm-hmm. Das ist ein bisschen... Also machst du im gleichen Satz? Das ist ein
dort bisschen... im gleichen Satz, aber im nächsten Satz. Dort hätte man eigentlich schon kritisch werden sollen. Sind wir auch geworden. Hat sich auch leider bestätigt. Also sie haben ja versprochen, hey, all day battery life und so. Ich es eher als Haupttestgerät genutzt, 5 Tage lang. Und ja, schau, wenn es easy nutzt, hast du nach 13 Stunden noch so 10-20%. Ich kenne, wenn ich so die Leute irgendwie in meiner Umgebung anschaue, das ist so die Zahl, die bei den meisten schon so ein bisschen für Schweißausbrüche sorgt, weil man merkt, es geht langsam zu Ende und eigentlich müsste man sicher mal eine Steckdose suchen. Man kann fairerweise sagen, ja, wenn man um 6 Uhr aufsteht, dann hat man am Abend um 9 Uhr noch 10-20%, wenn man es jetzt nicht super intensiv nutzt. Dann hat es mir aber 2 Tage gegeben, wo ich es intensiver genutzt habe, wo auch Tage länger gewesen sind und dort ist beides mal auf Null runter. Also eigentlich mehr Feierabend vor und Nacht und weniger All-Day Battery Life. Du hast gefragt, für wer ist das Gerät? Das ist eine gute Frage. Die weiss ich auch nicht, ob die Apple kann beantworten kann. Habe ich ihnen auch gestellt vor Ort. Sie haben es dann einfach sehr PR-technisch und sehr diplomatisch geantwortet.
Die einen sagen ja, hey, Apple hat es mal mit einem kleinen Gerät versucht, einem Mini, das hat nicht so, ist nicht so gelaufen, obwohl ich es noch lesen gefunden habe. Dann haben wir es mit einem grossen Gerät versucht, mit dem iPhone Plus. Das ist jetzt eben eingestellt worden, die Grosslinie vom normalen iPhone. Jetzt versuchen wir es mal mit einem dünnen Gerät. Und ich muss sagen, rational finde ich, spricht nichts dafür. Also es hat nicht die beste Kamera von dem neuen iPhone, es hat nicht eben die beste Batterie, sondern es sieht einfach im besten Fall geil aus. Wenn du es vornimmst, irgendwie, wenn du an der Bar stehst und ein bisschen rumdruckst, also wow. Aber eben, wenn du es dann brauchst, ist die Batterie schnell fertig, musst du dann eben das Battery Pack anpumpen oder im Auto oder im Büro einstecken. Aber trotzdem ist es so ein neues Gerät, wo ich könnte schon noch denken, viele kaufen es einfach, weil es geil aussieht. Und ich meine, es gibt ja ganz andere Menschen als ich oder mir und sie kaufen komische Sachen, die ich nicht verstehe. Und wieso soll es nicht ein iPhone R kaufen?
Und Apple, es ist logischerweise auch nicht der erste Hersteller, der da ausprobiert, oder? Es hat Samsung gegeben, es hat auch vor Samsung schon andere Hersteller gesehen, die besonders dünne Geräte gemacht haben.
Es ist das fünftdünnste iPhone der Welt, also abgesehen vom Kamerabump.
Das fünftdünnste?
Ja. Es hat ein paar chinesische Hersteller, die...
Aha, das fünftdünnste Phone und nicht ein iPhone der Welt.
Richtig.
Okay, ja, ja, alles klar. Und eben sind nicht die Ersten, die es ausprobiert haben. Samsung hat mit dem S25 Edge schon etwas gemacht. Die haben es anfangs 25 vorgestellt und dann rausgebracht. Die ersten Schätzungen haben irgendwie gesagt, ja, in 3 Monaten haben sie irgendwie nur 1 Million Stück verkauft. Eh normal. Ich habe das Gefühl, bei Apple könnte es schon mehr sein, einfach weil Novum wirklich neue Gerätekategorieklasse. Es sitzt auch so ein bisschen lustig im Portfolio rein. Also du hast jetzt das iPhone 17 mit einem 6,3 Zoll Bildschirm und dann hast du das Air mit einem 6,5 Zoll Bildschirm. Und dann hast du erst das grosse Pro Max wieder mit noch einem grösseren Bildschirm. Das heisst, es sitzt preislich und auch von Bildschirmgrösse eigentlich so mittig im Portfolio rein, was eigentlich noch lustig ist. Und trotzdem, wenn man sich jetzt wenn wir an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, das ist der Mittwoch, auf die Webseite gegangen ist und sich die Vorbestellungen anschaut oder vielmehr schaut, wie lange das man warten auf ein Gerät, geht es bei den iPhone Pros zum Beispiel. Dort muss man je nach Modell und Speicherausführung zwischen 2 und 4 Wochen warten. Bei den meisten ist es 2 bis 3, bei den einen ist es 3 bis 4. Und eigentlich fast bei allen iPhone Air kann man es am 19. September abholen. Also am Verkaufstag.
Genau. Was mich noch überrascht hat, oder uns vielleicht, ist Zahl 17. Kommt nicht vor im Namen. Man hat zuerst gemeint, es heisst iPhone 17 R. Sie haben es dropped. Vielleicht, dass wir es nicht jedes Jahr erneuern müssen. Es gibt jetzt einfach mal das R, bis es das neue R gibt.
Wer weiß, ja.
Hast du nicht den Zwang? Okay, gut. Hätten wir das abgehandelt?
Ja, etwas muss ich auch sagen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte auch... Also es ist sicher... wie einen Zwischenschritt, oder? Also man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass wenn man zwei iPhone Air nebeneinander legt, dass man dann ein Faltphase-Device könnte haben, oder? Da macht vielleicht Apple den umgekehrten Weg. Samsung hat zuerst das Fold rausgebracht und nachher das extrem dünne S25 Edge. Und Apple bringt jetzt halt vielleicht zuerst das extrem dünne Air raus und dann nachher das Foldable.
Also 2026, Apple kommt endlich mit einem Fold- oder Club-Handy raus.
In der Zukunft, ja.
Gut. Bevor wir zu den anderen zwei Handys gehen, zuerst noch eine generelle Ansage für alle Handys. Noch nie haben sich die Specs, die Spezifikationen so gleichen. Also es gibt fast keine Unterschiede mehr zwischen den günstigen und den teuersten Modellen. Sie haben alle den gleichen Bildschirm. Sie haben alle...
die gleiche Selfie-Kamera.
Selfie, reden wir noch drüber. Und alle haben Always-On-Display. Das habe ich schätzen gelernt beim Pro. Ich habe nicht das Bild angestellt, sondern Zeit.
Das ist das Erste, was ich immer abstelle.
Zeit?
Ja, nein, alles Always-On.
Nein, ich finde es super.
Ja.
Und vor allem, es ist, was ich Angst gehabt habe, also Angst befürchtet habe, ist, dass die iPhone viel teurer sind, wegen der US-Zölle. Aber das Gegenteil ist passiert. Du hast ausgerechnet,
50 bis 150 Stutz günstiger.
Genau. Also, das Basismodell iPhone 17 kostet 799 Franken.
Mhm.
Letztes Mal hat das Basismodell 849 gekostet, hat aber nur 128 Megabyte, genau. Gigabyte Speicherdien gehabt. Jetzt hat es 256, was wirklich gut ist. Ist eigentlich 150 Franken billiger.
Absolut unterstes Minimum, würde ich behaupten. Ja. Ich würde es jetzt nicht als wirklich gut behaupten. Also der Schritt, dass das gemacht hat, ist wirklich gut, aber 250.
Ja, es gibt Leute, die kaufen 128 GB Phone und nachher wundern sich, dass sie nicht neue Software installieren können. Nicht können alles.
Mhm.
Ja. Reden wir doch über die Selfie-Kamera. Was ist dort cool?
Einerseits ein lang überfälliges Update von der Auflösung her, von den Megapixel. Leute, die ein iPhone haben, die wissen, es war bisher 12 gewesen, neu ist es 18. Das heisst, deutlich mehr Details. Die Bilder, die ich gemacht habe, sieht man vor allem bei den Hörli, bei Wimpern, bei den Iris, auf Alter, wenn du mich so kritisch anschaust.
Also jetzt,
wie man alles viel besser sehen.
Also jetzt habe ich das Handy noch ab und zu umgedreht, dass es eben ein besseres Bild
geworden ist. Genau, zu dem komme ich jetzt gerade. Genau, ja. Das ist der neue Grund. Es hat neu hat es einen quadratischen Sensor drin. Das heisst, egal ob ich das Handy, also wenn ich das Handy so habe,
Höchstkant,
also so wie man das heutzutage macht, kann ich aber auch so ein Bild aufnehmen, aber ohne, dass ich es muss drüllen.
Genau.
Weil der Sensor kann entweder halt so ein Bild aufnehmen oder so ein Bild aufnehmen.
Wenn du so eines sagst, bringt es so einen Hörer, der das nicht auf YouTube schaut.
Wir müssen uns vorstellen, wie ein Kreuzli. Wie ein Schweizer Kreuz.
Also, du kannst jetzt einfach von Höchstkant heben und kannst trotzdem quere Fotos aufnehmen.
Genau.
Zum Beispiel, wenn du mit deinen 3-4 Freunden im Ausgang bist.
Genau, ja. Dann gibt es noch die Funktion, dass dann irgendwie automatisch das Bild erweitert, wenn irgendwie noch mehr Leute dazukommen und dann kannst du das Gruppenselfie machen und so. Lustig, ich mache jetzt nicht so wahnsinnig viele Gruppenselfies, aber das Coole ist wirklich, Selfies im Querformat machen. Ohne dass du drüllen musst und halt, du hast trotzdem den besseren Grip im Gerät. Eigentlich ziemlich cool.
Und wenn wir gerade noch von Fotos oder Video reden, sie haben eine Funktion geklaut, wo ich bis jetzt eine App hatte, die heisst, glaube ich, DualGram, wo die Vorderseite und die Rückseite von der Kamera gleichzeitig filmt. Das ist jetzt auch automatisch eingebaut.
Das ist auch automatisch eingebaut, genau. Bist du Fan von Reaction-Videos in dem Fall?
Ja, du kannst halt Sachen filmen und dich gleichzeitig filmen und kannst reinreden und du hast alles in einem und musst nicht komisch umkehren.
Genau. Was man dort muss einfach wissen ist, du hast nachher ein Videofile. Es ist nicht so, dass es nachher zwei Files speichert. Also es nimmt nicht deine Selfie-Aufnahme und das, was du mit deiner Hauptkamera filmst, sondern es presst dann beides miteinander zusammen und macht halt einfach ein File. Das heisst, wenn du die dann nicht mehr würdest drin haben mit deiner Reaktion, dann ja, Pech gehabt.
Genau. Also wir haben jetzt über das Handy für Fashion Victims geredet, das iPhone Air. Wir haben über eigentlich die schlaue Wahl geredet, das normale iPhone.
iPhone 17,
ja. Ja, weil es ist günstig, hat alles drin eigentlich.
Absolut.
Ja. Aber wir sind in der Schweiz und in der Schweiz kaufen noch immer das Beste. Also gehen wir zum Pro oder Pro Max. Was ist denn dort neu?
Dort gibt es zwei Neuerungen, vor allem bei der Kamera hat es eine grosse Änderung gegeben. Bei den verschiedenen Zoom-Stufen ist es neu so, dass es gibt einfach, es gibt zweifach, es gibt vierfach und es gibt achtfach. Vorher hat man 1, 3, 5 gehabt, eigentlich der Schritt, und ja, das ist jetzt neu. Eigentlich cool, ich finde es vor allem 4x, also das Vierfache, habe ich recht leise gefunden im Test. Achtfach tönt auf dem Papier super, aber man muss das Gerät schon sehr gut mit zwei Händen stabilisieren, sonst werden die Fotos schnell recht soft. Film sowieso. Dort braucht man garantiert Stativ, um mit achtfach filmen. Was auch neu ist beim Pro Max, also beim richtig, richtig grossen Phone von Apple, ist auch, das hat jetzt neu auch einen richtig, richtig grossen Preis. Kostet bis zu 2000 Stutz.
Weil
es 2 Terabyte Speicher drin hat.
Bis jetzt ist 1 Terabyte
das Maximum. Gewesen, ja.
Jetzt gibt es 2.
Genau. Wieso das da machen? Viele Content Creator oder Leute, die irgendwie Projekte filmen mit diesen Geräten, haben sich offensichtlich mehr Speicherplatz gewünscht.
Also sie
da haben sie jetzt, geliefert.
Sie positionieren ja das Gerät, also das iPhone Pro Mega, als Kinokamera-Ersatz und sie haben ja auch die Apple Keynote mit dem iPhone
genau.
Gefilmt und halt viel Video braucht, viel Speicher.
Ja, wir könnten aber auch einfach eine externe SSD anhängen.
Aber es sieht nicht so cool aus.
Ja, aber ist definitiv günstiger.
Genau. Ich durfte dein iPhone Pro anlangen und es liegt recht geil in der Hand, weil es ist nicht mehr Titan, sondern Alu, eigentlich das billigere Material, haben wir zuerst ein bisschen gelacht, aber ich finde es ist so ein, ich verzeihe mir den Begriff, ein männlicher Klotz Alu, den du in der Hand hast. Und die Wärme wird viel besser abgeleitet. Also erstens mal ist dort Alu 9-mal besser ableiten als Titan und auch, glaube 150-mal besser als Glas.
Ja, ich finde es ist ein bisschen lustige Kehrtwende, die Apple da gemacht hat. iPhone 15 Pro hat man so wirklich das grosse Brimborium drum gemacht. Titan, da ist irgendwie so das grosse Alleinstellungsmerkmal gewesen. Und irgendwie so rückblickend, ja, fühlt man sich fast so ein bisschen ja, komisch versetzt, weil offensichtlich ist da jetzt nicht mehr das coole neue Ding, nur noch beim Air, lustigerweise. Aber ja, die Pro sind jetzt wieder aus Alu.
Genau. Und apropos Kühlung, die Pro haben da jetzt auch eine ganz neue Funktion drin, nämlich
Steampunk.
Vapor Chamber. Erklär mal, was das ist.
Ja, es ist eine Dampfkammer, wenn du so willst. Also eigentlich einfach ein spezielles Kühlelement, wo also es hat wie im Inneren...
Eine Wasserkühlung für Arme.
Ja, eine Wasserkühlung ist sehr klein. Ja. Also es ist ungefähr 5-6 cm gross. Ich habe es anlangen. Da haben sie wirklich, als Pro haben sie quasi aufdividiert auf einem Tisch rumliegen können. Man konnte reinschauen. Es hat einerseits ist ja jetzt das Gehäuse eben aus so einem Alu-Klotz gefräst und dort auf dem, also der Prozessor, der sitzt eigentlich mittig im Gerät drin und dort oben drauf ist auch die Wasserkühlung.
Eben, und die funktioniert so, der Prozessor erhitzt das Wasser, das verdampft, geht dann in der Vapor Chamber, breitet sich aus, kondensiert wieder, fließt wieder zurück. Und was für Wasser ist denn? Weißt du es?
Ja, ich weiß es, aber ich habe das jetzt gerade nicht.
Ich habe es nämlich nachgeschaut, ja. Das ist deionisiertes Wasser.
Ja, genau.
Das ist wie destilliert, einfach ein bisschen anders. Also relativ reines Wasser, das jetzt nicht für Schäden sorgt.
Macht Sinn, ja, weil wird wahrscheinlich relativ schwierig zum Austauschen, weil es sitzt nämlich unter irgendwie einer Graphenschicht im Gerät drin. Also ich glaube, wenn da mal kaputt ist oder sollte aufgehen, was ja hoffentlich nicht passiert, dann wird es schwierig zum Ersetzen.
Jetzt von diesen drei Telefonen, welches gefällt dir am besten?
Gefällt es Pro, vernünftig, das normale Standardmodell. Es hat sich, glaube ich, noch nie so gelohnt, zum Ankaufen. Wie das, ja.
Wir haben über die Hardware geredet, was es gegeben hat.
Ja, sehr ausführlich. Das sagt eigentlich schon, was abwesend war.
Genau, wir reden jetzt auch nicht über iOS 26, den ihr auch könnt runterladen könnt auf eure älteren Geräte, sondern was ist denn an der KI-Font gelaufen bei Apple?
Ja, wenig. Klar, man hat auch nicht viel erwartet. September ist traditionell natürlich sehr hardwarelastig, auch in der Vergangenheit immer gewesen. Aber ja, es ist schon währenddem, dass auch andere Hersteller wie Samsung und wie Google zum Beispiel an ihren Events, die reden eigentlich nur noch wenig über Hardware und vor allem über AI-Features, wo ihr ein Telefon drin steckt. Und ja, von dem hat man eigentlich ziemlich hat mal ein paar kleine Seitenbemerkungen gegeben, aber es ist nicht das grosse Hauptthema gewesen an dem Event. Gar nicht.
Weißt du was? Soll ich dir etwas gestehen?
Ja, bitte.
Mir ist eigentlich egal, weil von mir aus muss gar nicht Apple die grosse KI-Revolution dorthin bringen. Es langt mir, wenn ich coole Apps runterladen kann, die das beherrschen. Und das kann man ja.
Ja, das ist vielleicht, gehört vielleicht auch zum Teil von der Strategie, oder? Also Apple ist, einerseits sind sie unter Zugzwang, weil einfach börsenkotiertes Unternehmen und es hat eine gewisse Erwartungshaltung, ist da von den Anlegerinnen und Anlegern, dass Apple dort auch irgendetwas macht. Auf die andere Seite eben hat es auch gezeigt, dass sie schon auch vor allem Kollaborationen eingehen. Oder? Also einerseits eben Siri, wo versprochen worden ist, immer noch nicht da ist, verschoben worden ist, offensichtlich mehrfach jetzt irgendwie nochmal nächstes Jahr dann Thema wird, hat jetzt irgendwie halt einfach ChatGPT-Anbindung bekommen. Mit Google hat es auch mal noch so ein bisschen Geschmeiss gegeben. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da kommt vielleicht auch noch irgendwie Gemini, wird jetzt dann bald angebunden. Das ist jetzt noch nicht konkretisiert worden. Aber dort sind, mehrere Medien haben darüber berichtet, sind auch Gespräche am Laufen gewesen. Vielleicht die Startstrategie. Vielleicht, es hat auch irgendwie Gerüchte gegeben, dass Google wird Anthropic kaufen, dass Google wird Mistral übernehmen, dass Google, nicht Anthropic kaufen, dass Google wird Mistral übernehmen oder mit Perplexity zusammenarbeiten. Vielleicht ist da ihre Strategie. Ich weiss nicht, ob das langt. Ich weiss nicht, ob da die Leute überhaupt erwartet von Apple.
Es ist ja lustig, wenn man, es ist jetzt nicht so das grosse KI-Wunder erzählt worden, oder gibt es bei Apple nicht, aber wenn man dann ein bisschen schaut, es gibt doch ein paar Funktionen, die KI drin haben, die jetzt auch nicht exklusiv bei den neuesten Geräten sind, sondern mit iOS 26 oder sogar mit iOS 26 eigentlich bei vielen älteren Geräten verfügbar sind. Zum Beispiel die Übersetzungsfunktion ist jetzt eingebaut im nicht nur im Telefon, plus auch dann in den AirPods. Das heisst, wenn das getestet, ein Kollege hat, du kannst das, wenn du mit jemandem telefonierst, kannst du das ohne einschalten. Mhm. Du kannst, glaube ich, Spanisch, Französisch, Deutsch,
Portugiesisch.
Ja. Dort noch ein kleiner Hinweis. Ladet das vorher ab, bevor es dann braucht. Das sind irgendwie so ein Gigabyte Daten.
Sprache.
Muss abladen, genau. Und dann sieht es so aus, also der Kollege redet Englisch. Und nachher hört man nicht seine Stimme, aber man hört irgendwie eine Frauenstimme, die dann das in Deutsch sagt.
Genau, also und einfach die Siri-Stimme, die du ausgewählt hast.
Genau. Und, und umgekehrt natürlich. Und das ist auch ein Feature, das künftig in den AirPods gibt, mhm. und zwar nicht nur in den neuen, sondern glaube auch in den alten, also AirPods
Pro 2.
Pro 2.
Mhm. Ja. Genau. Es funktioniert, habe ich ausprobiert, auch mit denen. Es geht. Und man muss fairerweise sagen, es klingt jetzt so, Apple hat nichts mit KI am Hut, das stimmt natürlich hinten und vorne nicht, so wie andere Hersteller auch nicht. Ich meine, nichts an dem Telefon würde funktionieren, ohne Machine Learning, ohne Algorithmen, ohne die Kamera nicht, die Übersetzung nicht, ganz viele andere Sachen logischerweise nicht. Aber sie haben halt nicht den Chatbot-Level Intelligence, wo halt andere haben, wo halt eben Google hat mit Gemini, wo OpenAI hat mit ChatGPT und wo Apple versprochen hat mit Siri. Und ja, man sich immer noch ein bisschen betupft fühlen, dass sie dort das Maul doch sehr voll genommen haben und dann halt einfach nichts gekommen ist.
Und genau, und mit all dem Casuals haben geht es nicht. Und dann gibt es noch andere Funktionen, wo ich mich eigentlich freue darüber, wo auch ein bisschen KI drin hat. Das ist nämlich eine pimpte Telefonfunktion, und zwar kann man jetzt so einstellen, dass wenn einem eine unbekannte Nummer anruft, muss der zuerst erklären, was er will von einem. Dann wird das transkribiert, ich komme ein SMS über oder ein iMessage und dort heisst, hey, der und der ruft da wegen dem und dem, und dann kann ich immer noch entscheiden, will ich es abnehmen oder nicht. Ich meine, das ist ein ideales Telefon für
Gen Z,
Millennials oder Boomer,
die
nicht telefonieren
wollen. Ja, genau. Ist cool, funktioniert aber noch nicht in der Schweiz.
Wann funktioniert
es? Ich weiß es nicht. Ich habe bei Apple nachgefragt. Da hat es noch geheißen, es funktioniert noch nicht. Weil die Schweiz gehört eigentlich zu der Region, wo es funktionieren sollte. Und dann hat es auch geheißen, ja, vielleicht müssen es Telcos noch aktivieren. Und dort habe ich noch keine Zeit gehabt zum Nachfragen.
Die Hoffnung wird zuletzt.
Ja, hoffentlich gar nicht. Und trotzdem, es ist, ich glaube, es wird spannend, sicher die nächsten 18 Monate oder so, bis Ende nächstes Jahr, wird sicher spannend für Apple und auch für Shareholders. Ich glaube, sie müssen schon etwas bringen. Eben gerade alle anderen Firmen buttern Milliarden in das AI-Race 3. Dann wiederum gibt es auch Analysten, die sagen, hey, das Ganze ist nicht ein Sprint, sondern ein Marathon. Muss man längerfristig denken. Er wird sich zeigen, wer recht hat. Ich habe auch keine Kristallkugel, logischerweise.
Ja, also regelmäßige Hörer von dem Podcast wissen, ich bin kein Siri-Fan. Wenn Siri vielleicht mal schlau wird mit AI, wird er das vielleicht ändern nächst oder übernächstes Jahr. Kommen wir noch zu den kleinen Bananen, und zwar zu Nanobanana. Wir haben schon letztes Mal darüber geredet bei uns im Podcast. Das ist das Hype-Modell von Google. Das Bildmodell, wo du unglaublich viele Sachen kannst machen. Bild-Consistency, also wenn ich sage, hey, zeig mir den Tobias mit einem anderen Kleid oder am Strand, dann sieht das Gesicht nicht anders aus, sieht gleich aus. Nanobanana ist also ein Marketingname, aber trotzdem taucht jetzt immer mehr Bananen-Logo auf, wenn du es auf Google brauchst, zum Beispiel auf der App. Wir haben das letztes Mal schon aufgelobt, weil es einen mega Hype gegeben hat. Und du hast jetzt auch mit jemandem können reden von Google.
Genau, ich habe mit dem David Sharon geredet. Er ist von Google DeepMind. Und im Interview hat er mir erklärt, eben wie einerseits zu dem Namen gekommen ist und wenn das angefangen haben, ja, eigentlich die Schnapsidee auch effektiv dann zu verwenden. Und auch was Zürich mit dem Ganzen zu tun hat und wie gut das Geografiekenntnis sind. Und wir hören kurz rein. Es ist das Interview auf aufgezeichnet. Wir haben mit ihm auf Englisch geredet. Er war am Hauptsitz in Mountain View. I mean, officially, you call it Gemini 2.5 flash image. Online, everybody calls it Nano Banana. A very fun and silly name that I would say went viral. And can you tell me a little bit the story behind it?
It was a 2 a.m. decision, not my own, where someone from the team had to submit a name for LM Arena. LM Arena is a external platform that ranks models. So they show different models side by side anonymously, and you choose kind of which one you think is best, and that's how you know what is best, what is second, what is third. And when you submit a model anonymously, you need to provide a name. So they thought, okay, what would be a name that would be fun and probably not associated with Google? So it was just a placeholder, and it started to go viral already on LM Arena. And then that name stuck, and it's a fun name. And today, even in the Gemini app, you'll see bananas to indicate where you can use Nano Banana. So it has a whole world behind it of iconography and everything. It's a really great stroke of genius and luck at the same time.
Was there like a point where you said, okay, let's just embrace it, let's just fully embrace it also internally?
When we saw that people online and Google searches and so forth were all Nano Banana, we said, okay, that's the name. That's what people call it. So we decided to embrace it, and it's quite fun.
Can you maybe tell me a little bit more about the development? How many people or how many teams worked on it? How long was the whole process?
Sure. So there's many different teams that work on a model release. There's the team who does the actual training of the model, data collection, evals, and so forth. And then there's teams who work on safety. There's teams who work on integration. There are teams that work on the UI experience in the Gemini app. Then there's a team that working on serving now and making sure that we keep the lights on, which is very challenging, I would say, given the enormous demand. So it's not just one team that works on it. It's many, many, many different teams working together to make it happen. And I'm very happy to say that some of those teams are located in our Zurich office in Switzerland. So the very large contribution from the Swiss office towards Nano Banana on all fronts.
Can you maybe place Nano Banana in the bigger picture of Gemini? Where do you see it? Is this meant to be like flagship for consumer creativity? Is it just a tech showcase? Is it something completely different?
the Gemini app, its role is to be the best personal assistant to you. That's number one. Nano Banana specifically helps unlock human creativity. And within that journey of being that assistant is when you want to communicate a message visually, either for your business, for fun on a WhatsApp group, to post something fun online. That's where that role comes to play. What we found with Nano Banana and with VO3 is that media is not only done for utility, but also for fun, and it's highly shareable. So you might not share that amazing response you got from the Gemini app around a deep research report you received, but you will probably share that fun photo of you in a Polaroid doing something silly to your WhatsApp group. So you get a lot of impressions online from Nano Banana, and it really fuels this viral loop of discovery of these amazing capabilities of what it can do for you. And then you come in and you end up staying and playing with other things that help your day-to-day life.
Let's hop on to safety and certain restrictions. Sure. Especially in the EU, it's not allowed to upload pictures of celebrities, children, etc. Does Google know that Switzerland is not in the EU?
Yes, we do know. We look at a country by country basis.
Yeah. Because I had I played around also with my face. Played around. I tried to swap some faces, and and many times restrictions hit and said I can't generate that. So that's probably part of why. Very cool. Thank you so much.
Thank you.
So, das war Sharon von Google. Jetzt für alle, die es nicht ganz verstanden haben, wegen Englisch, fasst man schnell die wichtigsten Sachen zusammen. Was hat der Google-Standort Zürich mit Nano Banana zu tun?
Es ist ein Team, ein relativ grosses Team, wie wir mir gesagt haben, das auch in Zürich das Ganze mitentwickelt hat. Also eben Zürich, grosser Entwicklungsstandort für Google. Und die haben also auch mehrere verschiedene Punkte für das neue Modell mitgearbeitet. Und gefragt habe ihn natürlich auch noch, mit welchem Material das Nano Banana trainiert worden ist. Dort ist er dann plötzlich recht vorsichtig geworden. Er hat gefunden, ja, das müssen wir schriftlich beantworten. Offensichtlich vom Legal Team abgesegnet.
Und hat das gemacht?
Ja, ich lese kurz die Antwort vor, auch damit ich den genauen Wortlaut wiedergeben kann. Das Modell wurde anhand öffentlich zugänglicher Daten trainiert, die Bilder, Texte und zugehörige Anmerkungen umfassen. Wie bereits erwähnt, gehen wir nicht näher auf Einzelheiten ein.
Und die wichtigste Frage, eben das Ding heisst ja Nano Banana, hingegen, wenn ihr es braucht, in Google Gemini ist 2,5 Flash. Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Also Nano Banana? Es war eine absolute Schnapsidee gewesen. Sie haben das Modell eingereicht bei dem LM Arena, also wo man kann Modell gegeneinander pitchen oder quasi so Modell gegeneinander antreten und die User bewertet, ob sie gut oder schlecht sind.
Und am Anfang tun das die Leute meistens mit einem geheimen Namen machen?
Genau, mit einem Codenamen, und dann haben sie irgendwie jetzt Nacht um 2 hat dann mal einen gefunden, wir nehmen den Nano Banana.
Das finde ich auch noch sympathisch, dass ich so, obwohl ja Google eine riesen Firma ist, so ein Startup-Vibe.
Ja, es ist nicht, geplante Viralität war, sondern einfach irgendwie ein Ingenieur, der irgendwie übernächtig war und gefunden hat, Nano Banana tönt eigentlich noch gut. Zum Schluss noch ein kleines Obacht. Einfach, wenn ihr Bilder aufladet bei Nano Banana, die werden gemäss von den Datenschutzerklärungen auch zur Produktverbesserung und auch zum KI-Training genutzt. Wenn ihr das nicht möchtet, dass Bilder für diesen Zweck genutzt werden, dann kann man die Unterhaltung löschen, sagt Google. Aktivität speichern, deaktivieren, das machen die Einstellungen von Gemini. Oder man kann den temporären Chat verwenden. Ja, das war es vom AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzon.
Und Thomas Benkö.
Ciao zusammen.
Prompt Zero.